Hallo und herzlich willkommen bei ZDK fragt, dem Interview-Podcast des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Mein Name ist Philipp Hecker und ich habe mich für unsere Interviewreihe mit den ehemaligen ZDK-Präsidentinnen und Präsidenten auf den Weg ins Saarland gemacht, um mit Rita Waschbisch zu sprechen. Wer sich in der Geschichte des ZDK auskennt, weiß, dass der direkte Nachfolger von Bernhard Vogel im Präsidentenamt eigentlich Professor Hans Meyer war. Leider konnten wir mit ihm nicht persönlich sprechen. Er hat uns jedoch empfohlen, noch einmal auf seine Rede vom Katholikentag in Leipzig aus dem Jahr 2016 zu schauen. Darin geht er ausführlich auf die Geschichte des Laienkatholizismus in Deutschland und des ZDK ein. Sie finden die Rede unter den aktuellen Meldungen auf unserer Website zdk.de und unter dem Link in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht es aber ins Saarland und zum heutigen Interview. Ich sage herzlich willkommen im Podcast Rita Waschbisch.
Herzlichen Dank für das Willkommen. Einen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Waschbisch. Danke, dass ich Sie hier heute in Saarbrücken, in Ihrer Heimat im Saarland, besuchen darf. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein in das Interview und in die Themen. Ich habe in der Vorbereitung mir Ihre Vita genau angeschaut. Und wenn ich da so drüber sehe, denke ich, Sie waren mit 33 Jahren die jüngste Landesministerin Deutschlands und Sie waren später auch die erste Frau an der Spitze des ZDK. Haben Sie in jungen Jahren mal das Gefühl gehabt, ich möchte gerne Vorreiterin sein, oder ist das einfach irgendwie so passiert und Sie haben sich darin wiedergefunden?
Manches ergibt sich. Denn Saarland hatte ja eine politisch bewegte Vergangenheit mit 55 einer Volksabstimmung. Wir waren ja vorher Teil eigentlich... angeblich souverän, aber Teil von Frankreich, vom französischen Wirtschafts- und Regierungssystem. Dann kam die Volksabstimmung mit der zweiten Volksabstimmung. Die Saarländer hatten 35 schon mal entscheiden müssen, wo sie hinwollen. Und diese sehr politisch bewegte Zeit, die hat auch, glaube ich, ganz junge Leute sehr wach gemacht in der Richtung. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich war auch relativ früh dann so im Gemeinderat und solche Sachen. Da hat sich so ergeben. Und auch das kirchliche Engagement lief immer parallel.
Sie haben die Volksabstimmung 1955 erwähnt. Sie haben in einem früheren Interview schon mal gesagt, das war so eine Art Initialzündung für Ihre politische Arbeit. Gab es denn auch für die kirchenpolitische Arbeit bzw. die Arbeit im ZDK, die bei Ihnen ja 1980 begann, gab es da auch so eine Initialzündung, dass Sie gesagt haben, jetzt möchte ich mich da auch engagieren?
Ich war von Anfang an bei der katholischen Jugend, da gab es noch Froscha, hieß das, für die kleinen Kinder oder jüngeren Kinder und nachher so in der Jugendarbeit in der Pfarrei. Von daher war das logisch, dann Pfarrgemeinde, Rat und beziehungsweise dann bin ich in den Diözesanrat gewählt worden und vom Diözesanrat aus in das ZDK. Bei den drei Leuten, die aus jeder Diözese kommen, war ich dann im Zentralkomitee. Ja.
Und als Sie in das Zentralkomitee gewählt wurden, gab es da Themenschwerpunkte, wo Sie gesagt haben, es ist gut, dass ich dort reingewählt bin, das ist ein Thema, was ich dort unbedingt verstärkt einbringen möchte?
Ich war immer... Ich habe ja auch jung geheiratet, Kinder bekommen. Ich war immer sehr stark, auch familienpolitisch orientiert. Ich war kirchenpolitisch eigentlich auch sehr bewusst an der Frage, wie ist das mit Frauen in der Kirche beschäftigt, ist, glaube ich, ganz natürlich. Ich habe immer auch gedacht, wenn du dich nicht selber auch einbringst, darfst du auch an diese Gesellschaft und an die Kirche nicht immer nur Forderungen stellen. Dann ist man auch verpflichtet, mitzutun. Mittun ist ja auch nicht nur eine Herausforderung, sondern macht ja auch Freude und ist eine eigene Förderung.
Mittun ist eine Herausforderung, haben Sie gesagt. Sie haben eine lange politische Karriere gehabt und waren auch lange im ZDK aktiv. Im ZDK die größten Herausforderungen, die Sie da hatten. Was würden Sie sagen, wo gab es in der Zeit den größten Gegenwind?
Ich will gar nicht das nur Gegenwind nennen. Wir hatten sicherlich eine Entwicklung in der katholischen Kirche, die schon damals darauf hindeutete, dass es schwieriger wird. Ich führe den Anfang dieser Dinge etwas zurück, weiter zurück, nämlich als die Papstenzyklika zu der Geburtenregelung kam. In den 60er Jahren fing das an, schon etwas schwierig zu werden da. Aber die Herausforderungen waren auch positiver Art. Denken Sie daran, ich bin 88 Präsidentin geworden, war ja vorher schon eine Periode Vizepräsidentin und in der Periode vorher ins ZDK gewählt worden. Da waren diese politischen Veränderungen, die drastischen Veränderungen, die natürlich mit 89 und mit alledem kamen. Wir haben in 90 den ersten Katholikentag, den ich zu leiten hatte, gehabt. Und das war ja ein Riesenglück, dass zum ersten Mal innerhalb kürzester Zeit, war das ein Stück Arbeit, 35.000 Ostdeutsche am Katholikentag teilnahmen. Und die mussten ja auch untergebracht werden und all das, wir haben ein tolles Team gehabt, hat ja alles gut geklappt. Aber was dahinter stand, war ja, dass sich die Welt verändert hat bei uns und dass sich natürlich auch die katholische Kirche verändert hatte, verändern musste. Und dass wir auch, denke ich, als katholische Laien in Deutschland, auch aus unserer Geschichte heraus, eine ungeheure Versöhnungsarbeit zu leisten hatten. Polen, Tschechien, Ungarn, die Kontakte entstanden da. Wir haben versucht, die Laienarbeit auch dort in Gang zu bringen. Wir haben nach der Wende ja 30 ostdeutsche Katholiken aus dem schnell gebildeten Ausschuss in Osten, die haben 87 einen internen Katholikentag gehabt und dann so einen Laienausschuss, aber nicht wie wir, die hatten, konnten ja nicht Diözesanräte wählen und so weiter, aber die haben wir einfach so ganz schnell kooptiert und die kamen begeistert mit und haben mitgemacht. Ja, das meine ich als positive Herausforderung. Die Schwierigkeiten waren natürlich, dass keine Strukturen etwa der Laienarbeit da waren. In Ostdeutschland durfte ja nur Kolping arbeiten, sodass im Grunde das auch eine Arbeit war des Aufbaus, den nicht wir jetzt im Wesentlichen geleistet haben, aber den wir mit den ostdeutschen Katholiken unterstützen konnten, tragen konnten. Ein Symbol war ja im Grunde schon, dass ich bei diesem Katholikentag 90 die Ost- und Westdeutschen in die Arme fielen, nicht erst seit die Mauer runter war, wo man noch die Bilder in Erinnerung hatte. Das war eine ganz große, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit, die aber Freude gemacht hat. Wir waren doch glücklich. Ich habe in meiner Jugend immer gehofft, dass die Wiedervereinigung kommt. Aber niemand hat ja, auch wichtige politische Leute haben ja nicht damals glauben können, dass so etwas so schnell kommt und auch über uns kommt gewissermaßen. Da war nicht nur Organisatorisches, da musste man auch schauen, wie wachsen die Menschen zusammen, wie können sie sich verstehen. Das waren andere Welten, Ost und Westen, auch kirchenpolitisch. Das Zentralkomitee hat ja lange vorher schon, fast konspirativ, immer mit der Ostdeutschen Bischofskonferenz auch Kontakte gehabt. Hans Meyer spielte Orgel in Dresden und in Erfurt, in der Kirche, nicht in Dresden. In Erfurt war er regelmäßig mit Studenten hingefahren. Und das alles konnte nun frei geschehen, dieses Zusammenwachsen. Und es war eine nicht zu überbietende Engagiertheit auch bei den vielen Katholiken zu spüren, bei den Verbänden, die Kontakte aufnahmen. Und das hatte so seinen Ausgangspunkt wunderbar gefunden in diesem Katholikentag.
Sie haben gerade gesagt, da prallten Welten aufeinander bei der Wiedervereinigung, auch kirchliche Welten. Ich als Katholik, der in Dresden aufgewachsen ist und in Erfurt studiert hat, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland
immer noch so ein bisschen zwei Katholizismen fast gibt, die manchmal so aufeinanderprallen. Hatten Sie damals dieses Gefühl auch? Und was waren die Themen, wo man am meisten Kommunikationsarbeit und Übersetzungsarbeit zwischen diesen verschiedenen Welten schaffen musste?
Ich glaube schon, dass das Demokratieverständnis, das wir im Westen ja lange aufbauen konnten, nach dem Krieg waren nicht alle Leute plötzlich tolle Demokraten. Es muss ja auch wachsen. Dafür Verständnis zu wecken, das war das eine. Aber es war auch die Erwartungshaltung der Ostdeutschen, die war ja auch dadurch, dass sie wenig Kontakte haben durften, die war ja auch vielleicht etwas überhöht. Das hat sich auch ein bisschen nachher relativieren müssen. Und dass Demokratie auch Arbeit ist und Engagement sein muss und dass Demokratie nur von aktiven Demokraten lebt, das mussten wir auch als Kirche mit, glaube ich, rüberbringen in die Strukturen auch. Wir haben im Westen auf die Katholiken im Osten sehr gehofft als diejenigen, die nun, weil sie enger zusammen waren, weil sie natürlich ja auch in der Minderheit waren, dass sie so das tolle Beispiel für uns sind und waren und dass das wirkt. Wenn man heute zurückschaut, ist es leider nicht so geworden. Das lag nicht an den dortigen Katholiken, dass sie im Grunde dieses Ausstrahlen, was wir erwartet hatten, nicht so geschafft wird. Das sind ganz andere Ursachen und Hintergründe der Entwicklung bis heute. Also wir reden ja hier in einer Zeit, wo es gerade schwierig ist und wo wir auch den Katholiken immer wieder sagen müssen, trotz aller Probleme, ihr seid die Zeugen. Ihr müsst deutlich machen, dass Kirche mehr ist als Missbrauchs- und Strukturdiskussionen und Machtfragen. Insofern, das war interessant und spannend.
Die Wiedervereinigung, das ist ja fast parallel mit Ihrer Präsidentschaft in der Zeit. Hatten Sie 88, als Sie Präsidentin geworden sind und sich haben aufstellen lassen, so eine Vorahnung, dass hier gesellschaftspolitisch so ein großer Knaller bevorstehen könnte, oder haben Sie das damals auch noch nicht zu glauben gewagt?
88, weiß Gott nicht. Wir waren überzeugt, dass wir positiv aus dieser Zeit und diesen Jahren hervorgingen. Und in der ganzen Wendezeit war das ja auch positiv. Ich meine, Sie dürfen nicht, was nach 2000 oder nach 2010 hier so offenkundig wurde, hielt doch niemand für möglich. Das war doch völlig undenkbar. Wir haben unsere Aufgabe, Zentralkomiteesarbeit ist immer Gemeinschaftsarbeit, also nicht nur Einzelne, plötzlich diejenigen, die da bewegen. Wir waren überzeugt, dass, und das zeigte sich ja auch, dass unsere Aufgabe, unsere Pflicht jetzt auch ist, Versöhnung mit Polen. Das Zentralkomitee hat 20 Jahre schon vor der Wende immer Kontakt gehabt mit katholischen Intellektuellen. Wir waren in Polen in der Zeit der Solidarność-Bewegung. Wir haben versucht, immer wieder Kontakt zu halten. Und dann gab es das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Ereignisse gewesen in meiner Zeit, da gab es die Erklärung der polnischen und deutschen Katholiken, die lange vorbereitet war schon, zur Versöhnung. Die polnischen Bischöfe haben ja früh den Brief geschrieben an die deutschen Bischöfe in den 60er Jahren schon, wir gewähren Versöhnung und bitten um Vergebung. Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung. Und seither gab es, das war manchmal für die Polen gefährlich, Kontakte. Und das Ergebnis war diese gemeinsame Erklärung der polnischen und deutschen Katholiken, die sicher auch in die Politik gewirkt hat. Helmut Kohl hat solche Sachen sehr genau gelesen. Und wir wurden als ZDK auch vielfach auch von so eigenen befreundeten Menschen auch gerügt für diese Geschichte. Aber es war der Beginn auch einer intensiven Kontaktpflege, die zwischen Polen und nachher auch Tschechien, wir sind ja auch dort gewesen. Wir sind in Ungarn gewesen, auch mit dem, das war auch so eine Brückenfunktion, dem christlich-jüdischen oder katholisch-jüdischen Gesprächskreis, der hat vor allem in Ungarn, haben wir mal eine Reise gemacht nach Ungarn mit dem Präsidium. Und wir haben vor allen Dingen auch in den Ländern, nicht nur eben in Ostdeutschland, sondern auch in Polen, in Tschechien, in Ungarn über Renovabis. Renovabis ist eine Erfindung gewesen des Zentralkomitees, 93. Da haben wir Brücken bauen wollen, auch Solidarität, glaube ich, auch gezeigt, dass die Bischöfe Renovabis auch, als wir da dran waren, dann dankbar aufgegriffen haben, hat ja dann dazu geführt, dass es diesen gemeinschaftlichen Vorstand bis heute gibt. Renovabis feiert demnächst 30. Jubiläum. Sehr stark war eben dieser katholische Blick auch auf unsere Verantwortung für die Menschen, die auch durch die Nazis viel gelitten haben in diesen Ländern, dass wir denen auch helfen, ihren eigenen Weg zu finden, indem wir ihnen materiell auch und auch indem man manches, was wir schon erfunden hatten, weitersagt. Ich glaube, das war eine gute Sache damals oder ist bis heute noch. Es ist nur schade, dass durch die schrecklichen Wirren jetzt auch vieles da nicht weitergehen kann in der Form, wie es nötig wäre.
Sie haben gerade gesagt, dass in dieser ganzen Versöhnungsarbeit durchaus es auch Menschen gab, die dort gerügt haben. Was waren deren Motive?
Ja, überlegen Sie einmal. Mein eigener Regionaldekan hat sonntags von der Kanzel, da sind ganz viele Schlesier in der Kirche gewesen, gesagt, die Waschwisch hat nichts zu sagen. Wir haben die Grenzen, diese Grenzanerkennung war ja der Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte, dass wir gesagt haben, die polnischen Grenzen sollen so, wie sie jetzt sind, bleiben dürfen. Oder müssen so bleiben. Es hat ja keinen Sinn, wieder Vertreibungen und wieder schreckliche Sachen dadurch auszulösen, dass wir plötzlich da darauf bestehen, jetzt die Grenzen von 37 müssen anerkannt werden. Das war der erste Schritt. Im Grunde wusste in der Politik fast jeder, das kann ja gar nicht anders sein. Aber diese Grenzanerkennung war für Polen auch das Herzstück der Frage der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Und dass Katholiken es dann gewagt hatten, mit den Polen zusammen, für die Polen war diese gemeinsame Erklärung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, gefährlich noch. Es war ja noch kommunistisch. Ne? Kontakte waren ja eigentlich verboten. Also diese Aussage, die Grenzen sollen so bleiben, wie sie sind, das hat teilweise bei den vertriebenen Verbänden. Wo wir aber auch sagen müssen, die haben uns andererseits auch nachher viel geholfen für das Verständnis, dass wir ja für diese Erklärung bekommen mussten. Es hat sich auch nachher gedreht, aber am Anfang, also bis eben in die Gemeinden hinein ging das schon. Die Schlesier, die vielen, die da waren oder auch sonst aus anderen Regionen, die Vertriebenen, das waren sehr viel engagierte Katholiken, denen tat das auch weh. Das ist auch eine schmerzhafte Geschichte gewesen, Heimat verloren zu haben und all diese Dinge. Und das können junge Leute heute wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen. Es waren ja auch, gab auch nicht offene Grenzen, wie die heute, wenn sie sich mit einem Interrail in Zug setzen, überall hin können. Das ist nicht vorstellbar für Junge, wie das war. Also insofern muss ich auch sagen, wenn Sie etwa die Ackermann-Gemeinschaft nehmen, das war die Ackermann-Gemeinschaft, das waren tolle Leute, die da uns auch verstanden haben und die mitgeholfen haben, dass das nachher akzeptiert wurde. Und ich habe ja vorhin die Politik erwähnt. Ich bin auch sicher, dass Helmut Kohl, ich will nicht sagen den Mut, er war immer mutig, aber dass Helmut Kohl eine heftige Unterstützung darin empfunden hat, seine Schritte zu gehen. Politisch war das ja auch schwierig. diese Anerkennung. Es waren 14 Millionen Vertriebene anfangs in Deutschland und die hatten auch Kinder und die hatten auch ihre Heimat verlassen und haben das denen erzählt und das in vernünftige Bahnen des Miteinander zu bringen, zu sagen, wir wollen ein freies, ein offenes Europa, dann sind die Grenzen nicht mehr so wichtig. Das war, glaube ich, ein Stück Arbeit in dieser Zeit. Ich möchte aber auch noch etwas, weil es heute sehr aktuell ist, nennen. Umwelt und Naturschutz und Klimawandel und all diese Dinge, wenn Sie mal in den Unterlagen des Zentralkomitees nachschauen, wie viel Erklärungen zu Bewahrung, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, oft gemeinsam mit den evangelischen Christen, da stattfanden, wie viel wir da geäußert haben, da waren, weil manche Leute so meinen, das wären die jungen Kämpfer heute. Ich habe ja nichts gegen die, aber das waren Themen der Katholiken. Die katholische Kirche hat gemahnt, in Sonntagspredigten unsere Erklärungen auch benutzt. Die katholische Kirche war vorneweg, wenn manche denken, sie würden in dieser Frage heute erst die Welt bewegt haben, dann mag das ja gut sein. Sie ist bewegt dafür, die Themen. Aber sie haben oft gar nicht so genau im Kopf, woher vielfach die Anstöße kamen. Die kamen aus den Kirchen und nicht unbedingt nur da vom Club of Rome, ne, oder das wurden aufgegriffen. Wir waren längst an den Themen dran. Auch die Frage nach den Frauen in der Kirche, das ist ja keine Erfindung von heute, was wir jetzt auch wahrnehmen, dass auch junge Frauen heftig protestieren. Im Übrigen, die erste Vizepräsidentin des Zentralkomitees war 1928 schon da. Und da gab es in der Politik, in den Wirtschaftsverbänden, in der Gesellschaft insgesamt noch längst nicht solche Positionen für Frauen. Es ist also nicht so, als wenn die katholische Kirche dann nur auf der Bremse gestanden hätte. Vor allen Dingen die Laien haben da viel auch bewegt. Natürlich sind wir nicht zufrieden. Ich hatte eine meiner Töchter, hatte mich auch als die Messdiener-Diskussion noch war, heftig die Mutter beschimpft, so, das ist doch nicht in Ordnung. Da hatte ich der versprochen, da war sie 13, heute ist die über 50, hatte ich der versprochen, dass in 10 Jahren, also wenn sie 23 wäre, die Frauen geweiht würden, Priesterinnen es gäbe. Und ich bin dann natürlich völlig falsch gewesen in meiner Meinung, dass das geschafft würde, aber ich will nur andeuten, dass das Themen waren, nicht? Und nicht etwa wir erst angefangen haben, was weiß ich, jenseits der 2000er Grenze über Frauen der Kirche zu reden. Nicht?
Und trotzdem reden wir heute immer noch darüber und ich glaube, manche Themen, also die Weihe von Frauen in der katholischen Kirche, haben Sie gerade angesprochen, das ist ja ein Thema, das wir immer noch und gerade in einer ganz neuen Vehemenz diskutieren. Sie waren damals recht zuversichtlich. Sind Sie das heute immer noch, dass das irgendwo am Horizont stehen könnte und mal passieren könnte? Oder sind Sie da mittlerweile desillusioniert?
Natürlich bin ich auch ein Stück desillusioniert. Aber ich weiß, bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir diese Veränderungen hinbekommen. Kirche denkt in Jahrhunderten, das ärgert einen manchmal. Aber ich glaube, wir sind doch deutlich näher dran, als da damals meine Illusion war. Ich muss aber auch sagen, es ist ja nicht so, als wenn die Frauen völlig da außen vor gelassen worden wären. Gerade wenn Sie mal die Arbeit der katholischen Verbände sehen, die waren immer stark. Aber natürlich war es in den Köpfen, es gab ja auch, ich habe immer, wenn Journalistinnen gesagt haben, die Kirche und die Frauen, die böse Kirche, dann habe ich immer gesagt, wie viele Intendantinnen haben sie, wie viele Chefredakteurinnen, wie viele Mitglieder in der Wirtschaft, die weiblich sind. Also das ist ein Gesamt, Prozess auch, nicht? Ich glaube, so ganz weit dahinter, hinter dieser gesamtgesellschaftlichen Diskussion, waren wir keineswegs.
Die Diskussion in der Form, in der sie heute geführt wird, ist natürlich in Deutschland aktuell ganz stark geprägt durch den synodalen Weg, durch das, was dort beschlossen wurde. Wie haben Sie das wahrgenommen, wie in Frankfurt diskutiert wurde über die Themen, die mitunter Sie schon in Ihrer aktiven Zeit im ZDK beschäftigt haben?
Ja, ich verfolge das natürlich sehr gründlich, weil es einem ja auch nachgeht, wie kann es weitergehen. Ich sehe die Schwierigkeiten natürlich, die Rom auch macht. Es wird gar nicht so sehr die Opposition in Deutschland zu der Frage, die ja nicht nur die paar wenigen Bischöfe betrifft, sondern es gibt auch in der Kirche generell schon viele Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, was da beschlossen ist. Das darf man auch nicht einfach so abtun als, was weiß ich, reaktionär, konservativ. Man muss redlich miteinander diskutieren. Und das ist das Gute an diesem Prozess. Man versucht es und macht's. Und dann ist der Blick eben nach Rom schon schwieriger, der auch natürlich damit zu tun hat, dass eine Weltkirche, die ein Segen ist im Grunde, dass sie in Indien oder in Kerala oder in Südamerika im Grunde den gleichen Glauben, die gleiche Messe besuchen kann. Das ist wunderbar, das ist ein Geschenk, die Einheit, aber sie ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ich bin sehr befreundet mit indischen Ordensschwestern, die das zum Teil, die im Saarland sind, die das zum Teil aber auch mit Entsetzen sehen, weil sie denken, da bricht die Welt zusammen. Nicht? Wenn Sie die ganzen Fragen zur Macht sehen. Nicht? Mir hat eine von Ihnen gesagt, wieso können Christen von Macht reden? Nicht? Wir sind doch alle getauft und haben den gleichen Glauben, dass man aber mit Strukturen auch arbeiten muss in so einer Gemeinschaft, dass die Welt sich auch, das Bewusstsein auch der Menschen verändert hat. Dass Demokratie in der Kirche ja nicht bedeutet, oder mehr Demokratie in der Kirche nicht bedeutet, dass wir das Papstamt abschaffen wollen oder so etwas, aber dass eben alle Getauften in dieser kirchlichen Gemeinschaft eine Stimme haben müssen und nicht einfach nur hinterherlaufen dürfen. Das ist eine gute Entwicklung, dass auch hätten sie, ich weiß nicht, ob 1990 die Bischöfe in so großer Mehrheit dafür gestimmt hätten, die Dinge des synodalen Wegs akzeptiert hätten, wie das jetzt der Fall ist. Obwohl das keine bösen Bischöfe waren. In den Köpfen hat sich doch vieles verändert. Und diejenigen, die meinen, da nicht mitgehen zu können, die muss man, glaube ich, schon ernst nehmen und muss mit ihnen im Gespräch bleiben. Aber ich hoffe doch sehr, dass die deutschen Bischöfe es auch und gemeinsam mit den Laien schaffen, auch in den römischen Köpfen einiges zu verändern. Ich war 93 beim Papst, als ich bin 88 gewählt worden, da hieß es, jetzt müssen wir aber endlich mal nach Rom. So muss das ja doch sein. Nicht? Und ich fand, weil das Thema Frauen sehr schnell eine Rolle gespielt hatte in diesen Vier-Augen-Gesprächen, ich fand den damals, der ja heute doch als sehr konservativ geltende Papst, der hat sehr aufmerksam zugehört und nicht etwa gesagt, Schluss aus, was reden Sie da für ein Zeug? Und das hat, ich habe nicht erwartet, dass der sagt, hurra, Frau Waschbüch, Sie haben ja recht. Aber ich habe schon gemerkt, dass dort die Bereitschaft zum Hinhören gegeben ist. Und auch meine späteren Kontakte mit, sage ich mal, in Rom verantwortlichen Leuten oder auch mit deutschen Bischöfen waren nie giftig. Oder ihr bringt jetzt hier alles in Unordnung oder so. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, der durch stetiges, aber gutes Miteinander in die richtigen Bahnen kommen kann. Wir dürfen uns nicht gegenseitig verdächtigen und die richtige Kirchlichkeit absprechen. Dann wird das werden.
Es gibt in diesem ganzen Prozess, der hier in Deutschland stattgefunden hat, während des synodalen Wegs, gab es immer wieder die große Sorge, dass die Einheit der Kirche daran kaputt gehen könnte. Die Einheit zwischen Deutschland und Rom, aber auch die Einheit der Kirche in Deutschland selbst. Haben Sie diese Befürchtung zeitweise geteilt oder war Ihnen das eher fremd?
Ich habe immer gewusst, weiß es auch jetzt noch, dass den deutschen Katholiken, den katholischen Verbänden, diese Einheit auch der Weltkirche ein ganz, ganz hohes Gut ist und dass sie das nicht aufs Spiel setzen werden. Da bin ich völlig überzeugt. Also die Ängste, die da gelegentlich geäußert werden, es käme zu einer Spaltung, ich glaube, das wird ein bisschen benutzt, nicht? Die deutschen Katholiken haben auch, als es die Diskussion um die Pillenenzyklika gegeben hat, solche Fragen gestellt. Das war auch, das ist für mich der Beginn gewesen, auch der heute noch diskutierten Fragen. Die kamen damals auf. Wieso kann in Rom entschieden werden, obwohl eine Wissenschaftsgruppe dem Papst genau gesagt hat, das ist der richtige Weg und das ist der falsche. Wie kann das sein, dass dann der Papst all das in den Wind schlägt und ja, diese berühmte Enzyklika Humanae Vitae. Das Thema menschliches Leben spielt auch in der ganzen Zeit, auch bis heute ja auch eine wichtige Rolle. Aber jetzt zur Einheit, auch solche schwierigen, deswegen sage ich, solche schwierigen Fragen haben und werden nicht zur Spaltung führen.
Wir bleiben direkt bei dem Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Der große Konflikt um das menschliche Leben, auch das menschliche Leben vor der Geburt, das ist ja ein Thema, was Sie in Ihrer Zeit beim ZDK schon während der Präsidentschaft und auch kurz danach mit der Gründung von Donum Vitae sehr beschäftigt hat. Das ist wahrscheinlich das Thema, was als erstes mit Ihrem Namen im Kontext ZDK verbunden wird. Gehen wir mal zurück in diese Zeit. Es gab eine Zeit, als die katholischen Verbände in der Schwangerschaftskonfliktberatung mitgewirkt haben und auf einmal durften sie das nicht mehr. Da kam das große Veto. Was war da der Stein des Anstoßes zu diesem, ja, ich nenne es mal zu dem Konflikt um die Konfliktberatung?
Die katholischen deutschen Bischöfe haben, nachdem das Recht Ost-West ja anzupassen war, mit uns gemeinsam, mit den Laien gemeinsam, klare Positionen vertreten. Erstens, dass der Staat aus der Verfassung heraus die Verantwortung für Leben in all seinen Zeiten, in all seinen Entwicklungsstufen hat. Wir haben immer auch mit der evangelischen Kirche, gab es 88 mal ein Papier, was sehr deutlich auch diese bioethischen Fragen angesprochen hatte. Wir haben immer gesagt, der Staat hat Verantwortung, aber wir haben immer auch gesagt, bei der Frage der Abtreibung kann nicht das Strafrecht im Vordergrund stehen. Es muss ergänzt oder beziehungsweise davor muss der Rat und die Hilfe kommen. Und als dann das neue Recht das abgelöst hat, was 75 ja in der ab 75 in der Bundesrepublik galt, da haben die deutschen Bischöfe sehr intensiv auch beraten, ob sie mit dieser Beratungsbestätigung, dem Schein, dem Stein auch des Anstoßes, ob sie damit weiter ihre hervorragende Arbeit, die durch den SKF und den Caritas in, ich glaube, 368 Beratungsstellen hatte in Westdeutschland allein, die katholische Kirche, ob sie die fortsetzen können im staatlichen System oder nicht. Und sie haben nach intensiver Beratung gesagt, wir machen es. Und haben von 95 bis zu diesem Ausstieg, bis 2000, ja mit dem Schein die Beratung gemacht. Und deswegen waren ja auch die katholischen Verbände, die auch engagiert da mitgearbeitet haben und vor allen Dingen Caritas und SKF, die haben sich heftig gewehrt gegen den Ausstieg, das muss man sich mal deutlich machen. Und die meisten Bischöfe wollten ja, oder die haben einstimmig außer Fulda, damals hat sich der Fuldaer Bischof enthalten, für die Beratung mit Schein ab 95 entschieden, einstimmig, auch der Kölner Kardinal, muss ich mal dazu sagen, der aber irgendwie so ein bisschen nachher ins Zögern geriet. Und sie haben dann, ja, zäh versucht, noch so ein bisschen da und dort noch ein paar Monate zu gewinnen, auch aber den Ausstieg vollzogen. Dann kam plötzlich die Frage so des Gehorsams gegenüber dem Papst. Also Bischöfe müssen, wenn der Papst bittet, steigt aus, die können nicht anders, glaube ich, dann. Fulda, der Bischof von Limburg hat es allerdings gemacht. Und ich frage ihn heute, wenn 10 Bischöfe, deutsche Bischöfe gesagt hätten, Heiliger Vater, hier stehe ich und kann nicht anders, wäre auch nichts so schief gelaufen, wie es dann lief, dass die katholischen anerkannt Guten, mit Personal, mit Sachmitteln gut ausgestattet. Da hat die Kirche viel Gutes getan, dass die aussteigen mussten. Wir haben es ja im ZDK auch gewusst, so die Diskussion der letzten 2 Jahre dann und was oben denkt. Da war der Kontakt mit der Bischofskonferenz auch sehr eng. Es ist nicht so, als wenn wir da so nebeneinander hergelaufen haben. Und die Enttäuschung, dass die Bischöfe dann ausstiegen, die war natürlich riesengroß. Die Enttäuschung auch der einzelnen Katholiken gegenüber ihrem eigenen Bischof, haben sie immer gesagt, der Limburger hat es doch gemacht und hat doch gestanden, warum ihr nicht? Also das wurde, da wurde, der Limburg wurde fast zum Vorwurf für die anderen Bischöfe. Die Diskussion war sehr, sehr heftig. Die Katholiken, und das darf ich aber auch, ich kenne die Diskussion seit 1974, als das anfing, wo die FDP vor allen Dingen ja massiv diese allgemeine Fristenregelung betrieb, dann gab es eine Normenkontrollklage und nachher gab es diese Regelung, die galt bis zur Wende, da musste das in Einheit kommen. Diese ganze Diskussion hat immer wieder auch die Kirchen herausgerufen und die katholische Kirche hat ganz viel Verdienst, dass das Bewusstsein in den Köpfen auch klar war und dass auch im Bundestag eindeutig der Lebensbeginn, wie ihn die Wissenschaft, die Medizin festgestellt hat mit der Keimzellenverschmelzung, wurde akzeptiert. Das haben wir ja nur, das ist ja auch in der Verfassung gewesen, wenn der Mensch, wenn das personales Leben ist, dann muss der Staat schützen. Und insofern haben wir, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, dass dieses Bewusstsein, dass aus der Verfassung heraus der Staat auch Hilfe und Schutz anbieten muss, mit vertreten. Und die Kirchen haben es umgesetzt in ihrer Beratungsarbeit, die gut war, muss ich immer wieder sagen. Und wo es keinen Bischof gab, der da die mal hängen ließ, auch, das war ja auch immer auch eine Geldfrage. Und weil uns im ZDK auch diese Fragen bewegt haben, waren wir, und wir gemerkten, was da war, waren wir auch, obwohl wir wussten, dass es kommt, so in den letzten Monaten waren wir auch wild entschlossen, irgendeinen Weg zu finden, wie man diese gute Arbeit weiterführen kann. Und da gab es nichts anderes als das, was wir gemacht haben, in Fulda beschlossen haben, einen Tag nachdem Lehmann und viele andere, die auf unserer Seite waren eigentlich, aber verkünden musste, wir steigen aus, haben wir einen Tag danach in Fulda ganz schnell Donum Vitae beschlossen. Donum Vitae war nie wie manche unterstellt haben, dann etwa eine Entscheidung gegen die Bischöfe oder gegen die Kirche. Sie war eine Entscheidung für das menschliche Leben, für das Christen zu stehen haben, in all seinen Phasen. Und wenn 17 war es, glaube ich, der Kardinal Marx als Vorsitzender der Bischofskonferenz uns dann so einen etwas verschleierten, in einem etwas sanft formuliert, sage ich mal, sanft formulierten Brief sozusagen die Bestätigung unserer Position auch gegeben hat und versucht hat, seither diesen Konflikt auch aus der Welt zu räumen, ist das schon klar. Ich will aber mal, vielleicht sollte ich es nicht, aber ich sage es mal trotzdem. Es gab während dieser Phase auch der Attacken auf Donum Vitae von manchen, es hat auch manchmal wehgetan, will ich gar nicht sagen. Wenn mir ein Bischof sagt, Frau Waschbüsch, Sie waren mal für Kirche ganz gut, aber jetzt sind Sie in Unheil, dann tut das weh. Das kann man nicht wegleugnen. Und ich war durch die Politik schon etwas gehärteter als viele andere Menschen, die sich engagiert haben. Ich habe das wegstecken können. Aber wie viele Beraterinnen, wie viele Vorstände. Wir haben ja sehr schnell den Verein groß gekriegt, aber nur, weil auch von unten her viel Zustimmung kam. Wenn da ein paar vorne rumturnen und sagen, wir machen das, geht das nicht. Da kam aus den Diözesen, aus den Gemeinden, kamen überall Leute, die angerufen haben, wir machen mit. Das war schon ein großes Thema. Und wir haben immer versucht und tun das bis heute, wo die Diskussion ja neu beginnt, wo ich nur sagen kann, Christen, passt auf, was da passiert, was jetzt vorgesehen ist. Das ist die große Frage, weicht man ab vom Verfassungsauftrag des Staates, der Lebensschützer hat. Ich sage immer wieder, die Kirchen haben ja nicht entschieden, wann Leben beginnt, sondern die Wissenschaft. Und die Wissenschaft gibt vor, was der Staat und was die Kirchen in diesem Punkt auch für Pflichten haben, denke ich. Das war eine Entscheidung, die viel Wirbel gemacht hat damals, als wir die Gründung gemacht haben. Der Fuldaer Bischof hat mir mal gesagt, dann, was fällt Ihnen ein, ausgerechnet in Fulda? Er war ja doch ziemlich dagegen, habe ich gesagt. Nicht nur die am Grabe des heiligen Bonifatius versammelten deutschen Bischöfe haben Verantwortung, sondern auch die katholischen Laien. Punkt. Und ich habe im Grunde der Erzbischof Düber, war ja doch ein Vorkämpfer. Er war allerdings in seiner Meinung auch konsequent ja von Anfang an, von 95 an, außen vor geblieben. Ich habe also einen gewissen Respekt da durchaus gehabt. Aber er konnte es nicht fassen. Er hat da mal gesagt, die Waschbisch, ich glaube, es war in der Toblenzer Rheinzeitung, die ist von der Paula zur Saula geworden. Also solche Sachen, ich beziehe das mal auf die gesamte Organisation. Dass der Kardinal Marx den Mut hatte zu sagen, also liebe Mitbrüder, jetzt lasst begrabt das Kriegsbeil, das war schon hilfreich für uns. Denn Sie müssen sehen, wir haben am Anfang kein Geld gehabt. Keine müde Mark. Wir mussten Mieten, Gehälter, all das bezahlen. Das kam zusammen. Das ging nur, weil wir die Unterstützung hatten. Aber wir haben auch beispielsweise von den Frauengemeinschaften, Kolping und so weiter, von diesen Gruppierungen oder von Pfarreien Geld bekommen. Und das war dann vor allen Dingen als 2006 der Kölner Kardinal diese Abgrenzungserklärung ausgerechnet um den Katholikentag in Saarbrücken herum, dann losgelassen hat, da hörte das auf. Da konnten diese Verbände, die kirchlich organisiert waren, uns nicht mehr helfen. Dass es eben trotzdem weiterging, war natürlich auch, weil wir bekannt geworden waren und weil auch die Beratungsstellen, die nichts anderes gemacht haben, als das, was vorher die bischöfliche Erlaubnis war, dass es also weiterging. Wir haben sehr bewusst in unseren Beratungsrichtlinien, ein bisschen modifiziert ist das inzwischen, aber in diesen ganzen Beratungsrichtlinien, wortgenau die Beratungsrichtlinien die vorher für SKF und Caritas übernommen, nur wo Bischof stand, stand jetzt Donum Vitae. Das war gewollt, weil wir überzeugt waren und sind, dass diese Beratung richtig war und auch bis heute
ist. Wenn man dieses heiße Eisen der Schwangerschaftskonfliktberatung anfasst, das erleben wir ja auch heute wieder, dann gibt es immer wieder Menschen, die kommen und einem im Grunde die Katholizität absprechen und sagen, mit diesem ganzen Geschäft, da darf man sich als Katholik, als Katholikin überhaupt nicht annähern. Mit dem darf man sich überhaupt nicht befassen. Das hat unsere jetzige Präsidentin Irmstetter Karp auch stark zu spüren bekommen. Sie haben das ja damals auch erlebt. Ich habe in der Recherche auch Zuschriften gelesen, die Sie damals bekommen haben, die ja mitunter auch mit persönlichen Anfeindungen teilweise einhergingen. Sie haben gesagt, das politische Geschäft hat Sie durchaus abgehärtet, aber wenn man so gesagt kriegt, Sie als Person, die an der Spitze der katholischen Laienbewegung in Deutschland steht, sind dafür eigentlich komplett ungeeignet. Was macht das mit einem?
Ach, wissen Sie, so als lebenslange Katholikin weiß man, glaube ich, sehr genau zu unterscheiden zwischen dem, was eigentlich der Herrgott von einem erwarten darf und dem, was so menschlich da und dort gedacht wird. Man muss sich einfach, es klingt jetzt ein bisschen prosaisch, aber man muss sich überlegen, was hat denn dein Glaube dir für einen Auftrag gegeben? Und es ist eindeutig, und das haben ja auch die alle Erklärungen vom Papst bis, was weiß ich, bis zu den Bischöfen und so weiter immer wieder, menschliches Leben darf nicht für Menschen verfügbar werden. Und wenn menschliches Leben vor der Geburt beginnt, es ist schrecklich, dass jetzt in der momentanen Diskussion sogar darüber geredet wird, bis zum fünften Monat den Abbruch möglich zu machen. Aber dann muss man das überlegen, wie kann man eben diesem menschlichen Leben dienen. Und wenn man in Rom sich irrt, so will ich es mal nennen, in dieser Frage, glaubt, das war ja die Unterstellung, dass die Deutschen, es hieß ja, die deutschen Bischöfe geraten durch die Beteiligung an der Beratung in den Verdacht, Abtreibung zu billigen. Das war eine Missdeutung, eine bewusste, und die ist von der bundesrepublikanischen, also von der deutschen Ebene nach Rom getragen worden, diese Behauptung. Und die hat in Rom den Wirbel gemacht. Es waren ja eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die bis heute nicht Ruhe geben, die gesagt haben, die Deutschen meinen, weil die Bischöfe auch Beratungsstellen haben, sie würden die Abtreibung billigen. Diese, also die Bischöfe würden das billigen. Diese Unterstellung war albern. Kein Journalist oder Mensch in Deutschland hat geglaubt, dass die Bischöfe, weil sie beraten, für Abtreibung sind. Also das muss man mit sich ausmachen. Ich glaube, die meisten, es waren ja doch sehr viele Katholiken, die auch Mitglied geworden sind und die dabei waren, haben hier gewusst, wo der liebe Gott vor dem Papst Vorrang hat.
Die Gründung von Donum Vitae, das war ja recht kurz, nachdem Sie nach 8,5 Jahren Ihr Amt als Präsidentin niedergelegt haben. Warum haben Sie sich damals dazu entschieden, nicht nochmal zu kandidieren?
Also erstens mal, wir hatten, das war ganz wichtig, wir hatten ja auch, glaube ich, recht erfolgreich Ostdeutschland integriert. Und es war auch an der Zeit, dass vielleicht jemand aus Ostdeutschland kandidiert. Der Hans-Joachim Meyer ist nicht gewählt worden, weil er Ostdeutscher ist. Das muss ich ausdrücklich sagen. Den Verdacht möchte ich nicht geraten. Aber ich habe ausdrücklich von das unterstützt, dass jemand dann aus dem Osten das macht. Und warum habe ich aufgehört? Ich habe ja nicht ganz aufgehört. Ich war ja noch lang nachher auch im ZDK. Man muss auch mal irgendwann zurück ins Glied. Ich habe das in der Politik erlebt. Es gibt Gründe. Und Hans-Joachim Meyer schien mir auch wirklich in seiner Weite und Offenheit Und in seiner Zustimmung auch, die er auch mit anderen Dingen im ZDK, also mit anderen Themen, nicht Dingen, im Fund, geeignet und gut. Und ich habe noch anderes zu tun gehabt. Also es war kein Absturz oder sowas, habe ich nicht empfunden.
Ich möchte, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade des Interviews einbiegen, den Blick noch mal ein bisschen weiten. Der Anlass für das Interview ist ja, dass vor 175 Jahren die erste Generalversammlung der katholischen Vereine Deutschlands stattfand, parallel zur Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt in der Paulskirche, also die Geburtsstunde der deutschen Demokratie und auch die Anfänge des organisierten Laienkatholizismus in Deutschland. Das hatte damals sehr große Parallelen miteinander. Der engagierte Laienkatholizismus und die Demokratiebewegung. Und wir haben heute auch wieder eine Zeit, in der man immer wieder hört, die Demokratie muss mit Leben neu gefüllt werden. Die Demokratie ist mitunter vielleicht auch in Gefahr. Hat der deutsche Laienkatholizismus das Potenzial, vielleicht aus seiner Geburtsstunde heraus, auch heute wieder was dazu beizutragen, diese Demokratie neu mit Leben zu befüllen?
Also Demokratie kann nur leben, wenn es Demokraten gibt. Ich habe Enkel, junge Enkel im Alter, denen versuche ich das auch klar zu machen. Und nach unserer Verfassung haben die Menschen wie nirgendwo besser in der Welt die Möglichkeit mitzugestalten. Mitgestaltung entspricht der Menschenwürde. Und darum, denke ich, müssen junge Christen auch nahegebracht bekommen, ganz junge Christen, und müssen innerlich das auch nachvollziehen können, dass sie verantwortlich sind, dass sie Verantwortung haben, aber dass diese Gestaltung, die Mitgestaltung, die unsere Verfassung bietet und die die Demokratie überhaupt für die Menschenwürde auch kämpft, dass das eine Chance ist. Ich habe manchmal so die Sorge, dass die jungen Leute überdeckt werden, so mit allem möglichen Kram, und dass auch und das so ein bisschen im Hintergrund, dass keiner mehr sagt, was hast du für tolle Chancen, du 18-Jähriger, oder was kannst du, Mädchen, heute alles machen, aber mach mit, mach es. Dass das so in den Hintergrund geht, dass es so ein bisschen, also wenn ich manchmal auch so sehe und höre, was so Jugendlichen angeboten wird an Veranstaltungen, dann ist das auch die Verantwortung der Erwachsenen, glaube ich, sie nicht mit so Unwesentlichem zuzudecken und auch nur materiellen Anreiz zuzudecken. Das ist schon wichtig. Man muss auf diese Situation, Sie haben es ja recht, vorhin richtig erwähnt, 1848, da fing etwas an. Da gab es Chancen, die es vorher nicht gab. Und nachher im Kulturkampf, das kam nur zu vernünftigen Verhältnissen der Katholiken in diesem Deutschen Reich, weil auch sehr junge Katholiken sich engagiert haben, weil sie mitgemacht haben. Der BDKJ hat irgendwann in meiner Jugendzeit mal ein Motto gehabt: Du kannst die Welt verändern. Das habe ich bis heute nicht vergessen, so in meiner Frohschar und nachher so Zeit. Du kannst die Welt verändern, und dazu muss man sie ermutigen, und das heißt Demokratie mitgestalten, das muss man ihnen sagen. Sich abwenden, auf Politiker schimpfen. Die Politik hat es heute schwerer als in meiner Zeit. Also ich muss sagen, wenn ich sehe, wie respektlos manchmal, so als wären sie halt fast so eine kriminelle Gang, manche Politiker dann behandelt werden von Medien, also herabwürdigend, nicht von allen, weiß Gott, aber die Medien haben da auch eine Verantwortung, aber das macht die Stimmung. Und was geht mich die Politik an, sagen dann die jungen Leute, ne? Dass das eine Chance ist für sie, eine positive Herausforderung, dass sie damit wichtig sind, das zu suggerieren, ihnen immer wieder zu sagen. Suggerieren ist vielleicht, ich möchte nicht manipulieren sagen, das ist, glaube ich, die Aufgabe im Moment, diese Verdrossenheit, die so im Augenblick die Stimmung verdirbt. Natürlich hat das auch teilweise mit den Corona-Geschichten und so zu tun. Aber was da aufkommt, so ist mir alles egal, das ist verheerend für die Zukunft der Menschen, der jungen Menschen. Das muss man ihnen sagen. Sie dürfen heute mehr als je, aber sie müssen es auch tun.
Sie haben im Jahr 1989 mal in einem Wort zum Sonntag, was Sie zum Jahresbeginn im Fernsehen gehalten haben. Das gibt es auch noch auf YouTube. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das anschauen. Ich habe es in der Vorbereitung gesehen. Ich lese es Ihnen gerne vor, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wenn unsere Kirche nach innen und außen offener wird, dann wird unser persönliches und gemeinschaftliches Zeugnis an einen lebendigen Gott auch überzeugender. Hat die Kirche es geschafft, sich nach innen und nach außen zu öffnen? Ist sie da auf einem guten Weg?
Sie hat einen Absturz durch die ganze Geschichte in der Außenwirkung erlebt. Das kann man ja nicht leugnen. Aber ich glaube, sie ist auf dem Weg geblieben. Und wir müssen heute sagen, dennoch, es gab Schlimmes, aber das ist nicht Kirche. Was da Schlimmes passiert ist, das war das Versagen von vielen Menschen, nicht nur den Tätern. Das hat die Kirche ungerechterweise als Kirche in Verruf gebracht. Wir müssen deutlich machen, wofür wir stehen. Wir müssen auch politisch immer wieder uns klar positionieren. Es gibt viele Fragen, gerade heute, wir sprachen ja eben auch über die Frage Lebensschutz, wo Kirche sich positionieren muss und sie gewinnt nicht durch Anpassung überall, sondern sie gewinnt durch klare, begründete Positionen. Und dann, glaube ich, können wir auch das überwinden, was da jetzt ist. Man muss natürlich auch sehen, die ganze Austrittswelle, es hat auch zum Teil auch sehr, der Umgang mit Wiederverheirateten entschieden hat dazu geführt, dass gerade in dem Feld viele gehen, nicht nur wegen der Diskussion um oder der Verhalten auch von einigen in Sachen Missbrauch. Wir sind in einer Phase, wo es, glaube ich, gilt nachzudenken, was müssen wir der Gesellschaft zeigen? Was bedeutet Glaube? Das bedeutet, den Menschen sich zuwenden. Leider ist das vieles, was geschieht, auch verschleiert durch oder vernebelt, sage ich besser, durch diese ganze momentane Situation. Und ich glaube, die deutschen Bischöfe tun gut daran, jetzt nicht einzuknicken und den Mut zu verlieren, sondern gemeinsam mit den katholischen Laien in den Verbänden zu sagen, selbstbewusst zu sagen, wir sind für die Menschen da und wir müssen und dürfen das auch zeigen.
Das war unsere ehemalige ZDK-Präsidentin Rita Waschbisch. Ich danke Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie eingeschaltet haben. Nächste Woche geht es in unserer Interviewreihe weiter mit Hans-Joachim Mayer. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen, und folgen Sie uns auf den sozialen Medien. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch nächste Woche wieder begrüßen dürfen bei ZDK fragt.